Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mal angenommen, es gäbe irgendwo in den Tiefen des Alls intelligentes Leben, wovon man rein statistisch betrachtet wohl ausgehen muss. Wie könnten diese Lebensformen aussehen? Fans von Star Wars und Captain Kirk wissen natürlich, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Aliens uns auch nur im Entferntesten ähnlich sehen. Aber welche alternativen Physiognomien wären wirklich denkbar? Bei einer Konferenz in Seattle diskutieren Astrobiologen gerade über diese Frage. Mehr dazu gleich. Außerdem rekapitulieren wir einen Hackerangriff auf ein großes Krankenhaus, der illustriert, wie anfällig Kliniken für Cyberattacken sind. Und wir rezensieren das Buch des Umweltphilosophen Christopher Preston, der sich fragt, sind wir als Menschen noch zu retten? Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Einstieg schauen wir aber erstmal auf eine Erfindung, die Materialforscher aus Kanada heute im Fachmagazin Science beschreiben. Eine Erfindung, die, wenn es gut läuft, mittelfristig dazu beitragen könnte, dass keiner von uns sich je wieder über einen Sprung im Display seines Smartphones ärgern müsste. Denn die kanadischen Wissenschaftler haben ein bruchfestes Glas entwickelt. Inspiriert wurden sie dabei vom Naturstoff Perlmutt. Frank Rothelüschen berichtet.
Durchsichtig, hart, haltbar. Glas hat viele Vorteile, aber auch einen Nachteil.
Das Problem ist seine Zerbrechlichkeit. Fällt Glas zu Boden, zerspringt es allzu leicht. Also in puncto Brüchigkeit ein schreckliches Material.
Selbst Verbundglas sei nicht ideal, sagt François Barthelard von der McGill University in Montreal. Zwar sorgt eine Zwischenschicht aus Kunststoff dafür, dass etwa die Windschutzscheibe eines Autos bei einem Steinschlag nicht in Scherben zerspringt. Aber es bilden sich mehr oder weniger lange Risse, wegen denen dann oft genug die gesamte Scheibe ausgetauscht werden muss. Also suchten die Kanadier nach einer Alternative und fanden sie bei Mutter Natur.
Unser Vorbild ist Perlmutt, also die Innenschale bestimmter Muscheln. Zum Großteil besteht Perlmutt aus Calciumcarbonat, einem eigentlich sehr brüchigen Mineral. Doch zusätzlich ist es von dünnen Proteinschichten durchzogen. Und die sorgen dafür, dass Perlmutt ziemlich bruchfest ist und damit die gesamte Muschelschale.
Der Proteingehalt im Perlmutt ist gering, gerade mal 5%. Doch er genügt, um als eine Art Rissstopper zu fungieren. Die Proteinschichten nehmen einen Riss auf und absorbieren ihn, sodass er sich nicht weiter ausbreiten kann. Die Muschelschale bleibt intakt. Doch wie lässt sich dieser Naturtrick auf die Technik übertragen? Barthelard und seine Leute versuchten es mit dem Laser.
Mit dem Laser gravieren wir millimetergroße Konturen in dünne Glasscheiben. Sie haben die Form von Bienenwaben. Und dann kleben wir mehrere dieser Glasscheiben mit einem Polymer zusammen.
Das Ergebnis ähnelt einer Backsteinwand mit winzigen Glasteilchen als Ziegeln und dem Polymer als Mörtel. Bekommt dieses Material einen Stoß ab, können die Glasziegelchen ausweichen, wobei sie vom Polymermörtel zusammengehalten werden. Ein hocheffektiver Stoßdämpfer, das zeigten die Belastungstests.
Wir haben Scheiben aus unserem Material hergestellt und gezielt mit einer Stange malträtiert. Dabei zeigte sich, dass das Material 2 bis 3-mal stabiler ist als Verbundglas. Als wir das sahen, waren wir ziemlich zufrieden.
In der Tat, die Zeitlupenaufnahmen sind eindrucksvoll. Getroffen von einer Metallstange zerspringt eine gewöhnliche Glasscheibe in 1000 Stücke, Verbundglas bekommt unzählige Risse. Die Scheibe aus künstlichem Perlmutt hingegen dellt sich an der Stoßstelle lediglich ein wenig ein, bleibt ansonsten aber intakt. Ein Material, das vielseitig einsetzbar sein sollte, meint François Barthelard.
Wir denken an stabilere Fenster und Glasfassaden für die Architektur, aber auch für Autos und Flugzeuge könnte das taugen oder als besserer Hagelschutz für Solarzellen. Interessant wäre aber auch der Einsatz in Smartphones und Tablets. Dann würden die nicht mehr so schnell kaputt gehen, wenn die mal runterfallen.
Zuvor aber müssen die Fachleute noch ein wenig tüfteln, denn bisher gelingt ihnen nur die Fertigung von Scheiben, die mehrere Millimeter dick sind. Für Smartphones dagegen braucht es Glasschichten, die nicht dicker sind als 1/3 Millimeter. Und es gibt noch mehr Fragen zu klären, zum Beispiel, wie haltbar ist der Polymermörtel, vor allem in einer harschen Umgebung, und wie lange bleibt er so transparent wie Glas? Eines zumindest sei kein Problem, meint Barthelard, eine kostengünstige Massenproduktion.
Mit unserer Technik lässt sich das Material recht günstig in großen Mengen herstellen. Das ist anders als bei vielen anderen Forschungsansätzen, bei denen man oft nur winzige Proben aus bruchsicherem Glas herstellen kann. Was die Kommerzialisierung angeht, ist das ein Pluspunkt für unsere Methode.
Kanadische Materialforscher haben sich von Perlmutt zu einem bruchfesten Glas inspirieren lassen. Ein Beitrag von Frank Rotelüschen war das. Vor ein paar Jahren geriet ein Kinderkrankenhaus in Boston ins Visier eines Hackers, der das Ziel hatte, dort möglichst großen Schaden anzurichten. Der Mann, der den Angriff kommen sah und versuchte, ihn zu parieren, heißt Daniel Nygreen und war damals IT-Chef in der Kinderklinik. Im Zuge von Recherchen zu Cyberattacken aufs Gesundheitswesen hat unser Autor Piotr Heller kürzlich mit diesem Mann gesprochen. Seine Geschichte ist ein Lehrstück darüber, wie anfällig Krankenhäuser und Arztpraxen für Hackerangriffe sind.
Ich bin jetzt seit über 18 Jahren für die Informationstechnik am Kinderkrankenhaus in Boston zuständig. Und ich kann nur sagen, so einen Stress wie damals habe ich noch nie erlebt. Es ist okay, jetzt darüber zu sprechen, wo alles vorbei ist. Aber damals war die Sache grauenhaft.
Alles begann im Jahr 2014. Der Bundesstaat hatte Eltern das Sorgerecht für ein Mädchen entzogen. Der Teenager war vorher im Bostoner Kinderkrankenhaus behandelt worden. Der Fall machte Schlagzeilen. Und in den Tiefen des Internets erreichte er auch Cyberkriminelle. Sie sahen die Eltern im Recht und die Ärzte als Übeltäter. Daniel Nygreen erzählt, was dann passierte.
Sie veröffentlichten Telefonnummern und Adressen einiger Ärzte und eines Richters. Außerdem machten sie technische Details unserer Webseite öffentlich.
Daniel Nygreen verstand das als Drohung und bereitete sich und das Krankenhaus darauf vor, vom Internet abgeschnitten zu werden. Ein paar Wochen später, Mitte April, begannen die Angriffe. Die Hacker fluteten die Webseite des Krankenhauses mit Anfragen, um sie zu überlasten.
Aber zu Beginn waren die Angriffe nicht so stark wie erwartet. Wir konnten sie noch selbst bewältigen. Aber an einem Wochenende drehten sie plötzlich auf. Wir mussten eine Cybersicherheitsfirma beauftragen, um uns zu schützen. Und das war erst der Anfang.
Die Angreifer nahmen nicht nur die Hauptwebseite aufs Korn, sondern auch Unterseiten. Etwa die, auf der Patienten ihre medizinischen Daten einsehen können. Außerdem überhäuften sie das Krankenhaus mit Unmengen an E-Mails, die Schadsoftware enthielten. Bei Daniel Nygreen machte sich eine Sorge breit. Was, wenn die E-Mails durchkommen? Und was, wenn ein Mitarbeiter den schädlichen Inhalt öffnet? So etwas könnte die Computersysteme des Krankenhauses für die Angreifer öffnen.
Um uns zu schützen, mussten wir unser komplettes E-Mail-System herunterfahren. Und auch die betroffenen Webseiten mussten wir vorübergehend vom Netz nehmen. Das war eine massive Störung unserer Organisation.
Inzwischen ist klar, irgendwann ebbten die Angriffe ab. Kein Patient kam zu Schaden, keine Patientendaten wurden gestohlen. Mittlerweile wurde sogar der Hacker, der maßgeblich für die Angriffe verantwortlich war, geschnappt und im Januar zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Das alles ist aber wahrscheinlich nur deswegen so glimpflich ausgegangen, weil das Krankenhaus vorbereitet war.
Bei unserer Antwort auf die Attacke haben wir uns nicht nur auf die IT-Abteilung konzentriert. Es war eine sozusagen krankenhausweite Anstrengung. Wir haben das wie jeden anderen Notfall behandelt, sei es ein Schneesturm oder ein Anschlag wie beim Marathon vor einigen Jahren. Wir bilden dann Notfallteams mit Leuten aus allen Ebenen, Ärzte, Manager, IT-Spezialisten. Als wir zum Beispiel die E-Mails abgeschaltet haben, mussten wir alle im Krankenhaus darüber informieren. Da brauchten wir die Hilfe aller Abteilungen.
Das taten sie über eine neu eingerichtete, sichere Kurznachrichtenplattform, aber auch mit menschlichen Boten, die zu den Mitarbeitern hineilten und die schlechte Nachricht verkündeten. Auch wenn derlei gezielte Angriffe die Ausnahme sind, sehen Krankenhäuser auf der ganzen Welt sich heutzutage Cyberattacken ausgesetzt. Vor allem durch Erpressungssoftware.
Die Attacken mit Erpressungssoftware haben in letzter Zeit massiv zugenommen. Und ich glaube, ein Grund, warum sie gerade die Gesundheitsindustrie angreifen, ist, sie sehen, dass wir den anderen Industrien in Sachen Sicherheit ein wenig hinterherhängen. Sie sehen uns als leichte Opfer an.
Ein Beitrag von Piotr Heller. Ja, wie gehört, die Gesundheitsbranche müsste deshalb dringend mehr tun, um sich vor Hackern, Datendieben und Erpressern zu schützen. Und wie das konkret aussehen könnte und woran es oft scheitert, das erfahren Sie am Sonntag um 16.30 Uhr hier am Deutschlandfunk in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt mit dem Titel Der digitale Patient, moderiert von meinem Kollegen Uli Blumenthal. Einschalten lohnt sich bestimmt. Im Science-Fiction-Blockbuster Independence Day von 1996 greift eine Armada von Aliens die Erde an, die der Menschheit technologisch weit überlegen sind. Als Will Smith, der einen Kampfjet-Piloten spielt, eins der Alien-Raumschiffe abschießt, staunt er nicht schlecht, wer da im Cockpit sitzt. Eine Kreatur mit Tentakeln, die einem riesigen Oktopus ähnelt. Obwohl der Plot natürlich reine Fiktion ist, so unrealistisch wäre das gar nicht. Denn aufgrund ihrer speziellen Physiognomie haben Oktopusse erstaunliche kognitive Fähigkeiten. Und zwar obwohl oder gerade weil das Denken bei denen völlig anders funktioniert als bei uns Menschen. Dagmar Röhlich berichtet.
Der letzte gemeinsame Vorfahr von Mensch und Oktopus war wohl ein wurmartiges Wesen, das vor vielleicht 600 Millionen Jahren gelebt hat. Seitdem verlief ihre Evolution auf ganz unterschiedlichen Wegen, auch mit Blick auf die Entwicklung des Gehirns, erklärt der Verhaltensforscher Dominic Civitil von der University of Washington.
Oktopusse haben parallel zu den Wirbeltieren ein komplexes System für die Verarbeitung von Umweltreizen entwickelt. Allerdings eines, das vollkommen anders aufgebaut ist als unsere Gehirne und Nervensysteme. Der größte Teil ihres Nervensystems sitzt als verteiltes Netzwerk in den Armen.
Während bei Wirbeltieren das Gehirn die Kontrolle hat und alles sozusagen von oben nach unten regelt, ist es bei den Oktopussen genau umgekehrt. Das Netzwerk in den Armen verarbeitet die von den Saugnäpfen einlaufenden Informationen und alles, was notwendig ist, um einen Körper ohne Knochen, aber mit unendlich vielen Freiheitsgraden für die Bewegung zu kontrollieren.
In jedem Saugnapf sitzen Zehntausende chemischer und mechanischer Rezeptoren. Zum Vergleich, in unseren Fingerspitzen sind es nur ein paar hundert mechanische Rezeptoren. Die Informationsflut dieser Rezeptoren wird an jedem Saugnapf in einem eigenen Cluster von Nervenzellen verarbeitet, einem Ganglion. Das fungiert als lokales Rechenzentrum, steuert die Muskulatur um den Saugnapf und gibt unter anderem Reize an die benachbarten Ganglien weiter. An der Basis der Arme verläuft ein neuronaler Ring, der alle miteinander verbindet und über den sie sich austauschen können, ohne Informationen an das Gehirn zu senden.
Während die acht Arme also immer wissen, wo sich die anderen gerade im Raum befinden und die Bewegungen koordinieren können, hat das Gehirn anscheinend eine nur sehr vage Vorstellung davon. Denn die Experimente von Dominic Civitil zeigen, dass es das Gros der Informationen erst gar nicht erhält.
Wenn ein Saugnapf ein Objekt greift, sendet er ein kurzes Signal in Richtung des Gehirns. Dieses Signal läuft durch den Arm, sodass auch die benachbarten Saugnäpfe es erhalten und darauf reagieren. Noch bevor das Signal das Gehirn erreicht, agiert der Arm also und greift beispielsweise das Futter. Wenn notwendig, kann der eine Arm über den neuronalen Ring einen weiteren Arm rekrutieren. Und erst wenn die Signale, die dabei an das Gehirn gesendet werden, sehr viel stärker werden und eine bestimmte Schwelle erreichen, übernimmt es die Kontrolle und bestimmt die Strategie.
Und zwar auf Basis der bereits im peripheren Nervensystem der Arme verarbeiteten Signale. Das Gehirn wird also nicht mit einer Unmenge an Ausgangsinformationen belastet. Die Entscheidungsfindung läuft von Sauger zu Sauger, Arm zu Arm und erst, wenn es notwendig ist, wie etwa bei der Jagd, von Arm zu Gehirn.
Wir können das verfolgen, indem wir uns den Ablauf von synchronen und asynchronen Bewegungen in den Armen ansehen. Denn sobald die Bewegungen synchron sind, greift das Gehirn ein, um die Bewegungen der Arme zu steuern.
Oktopusse seien ein alternatives Modell für Intelligenz, urteilt Dominic Civitil. Sie zeigten, wie unterschiedlich Erkenntnisse über die Umwelt gewonnen und verarbeitet werden könnten. Auf der Erde und vielleicht auch irgendwo im Weltraum.
Durchaus möglich also, dass clevere Aliens tatsächlich aussehen wie die Angreifer bei Independence Day. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Falls Sie sich schon mal gefragt haben sollten, ob die Menschheit als solche eigentlich noch zu retten ist, dann könnte Sie die Antwort des US-Umweltphilosophen Christopher Preston interessieren. Nachzulesen ist die jetzt in einem eben erschienenen Buch, das unser Rezensent lesenswert findet.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Lange.
Sind wir noch zu retten, fragt zweideutig der deutsche Titel des Sachbuchs von Christopher J. Preston. Der Technikphilosoph von der Universität von Montana in den USA meint diese Frage nicht polemisch, sondern wörtlich. Er will wissen, was müssen wir Menschen tun, um auf der Erde zu überleben. Der englische Originaltitel seines Buches lautet »The Synthetic Age«, das synthetische Zeitalter. Preston beschreibt darin zunächst, wie der Homo faber, der gestaltende Mensch, die Natur umkrempelt und aus der natürlichen eine künstliche Welt macht, das sogenannte Plastozän.
Im Plastozän wird die Welt durch Molekularbiologen und Ingenieure von Grund auf neu konstruiert. Und damit beginnt das erste synthetische Zeitalter unseres Planeten.
Nanotechnologie schafft neue Formen der Materie, Chemie erfindet neue Moleküle, Genetik erzeugt künstliche Erbinformation. Überall wird Natürliches durch Künstliches ersetzt. Nicht aus Zerstörungswut, sondern angeblich zum Nutzen der Menschheit. Und nachher tut es den Schöpfern nicht selten leid.
Traditionell besteht die Neigung, das Natürliche mit Eigenschaften wie normal, ökologisch und ungefährlich in Verbindung zu bringen. Dagegen wird alles, was synthetisch oder künstlich ist, als unnatürlich, potenziell gefährlich oder verdächtig bezeichnet. Diese umfassende Verallgemeinerung war aber nie zulässig.
Bei genauerer Betrachtung ist vieles, was wir natürlich nennen, zum großen Teil künstlich. Wie zum Beispiel eine Kuh oder ein Fichtenforst. Sie sind da, weil wir es wollen. Andererseits sind Bakterien aus dem Labor, die als künstlich bezeichnet werden, zum großen Teil natürlich. Die Grenzen zwischen Natur und Synthetik verschwimmen, seit der Mensch die Welt um sich herum gestaltet. Und wenn die Wildnis in unsere halbsynthetische Welt einbricht, zum Beispiel als Wolf oder Bär, dann gibt es Probleme. Wie viel Wildnis wollen wir?
Mit den übergroßen Auswirkungen der Menschheit ist auch unsere Verantwortung für die Erde gewachsen. Zweifellos werden wir Entscheidungen treffen, welche die Erde und die Ökologie in der kommenden Epoche prägen werden.
Der Philosoph Christopher J. Preston liefert Beispiele aus allen Wissenschaftsbereichen. Er verteufelt nicht die wachsende Fähigkeit des Menschen, die Welt zu gestalten, aber er beschreibt, wohin sie führen könnte und erklärt, was möglich ist und was schiefgehen kann. Ein Buch, das keine einfachen Antworten liefert, sondern zum Nachdenken anregt.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die Wissenschaft und Technik mögen, zugleich aber bereit sind, sie zu hinterfragen.
Erkenntnisgewinn.
Die Erde und ihre Ökosysteme sind künstlicher, als wir denken, aber die Wildnis in uns und um uns ist noch nicht verschwunden.
Spaßfaktor.
Das synthetische Zeitalter muss nicht dröge sein. Solange ein Schuss Natur bleibt, sind wir noch zu retten. Manchmal mit und manchmal ohne Technik.
Michael Lange empfiehlt Christopher Prestons Buch mit dem Titel »Sind wir noch zu retten? Wie wir mit neuen Technologien die Natur verändern können?« Erschienen ist es im Springer Verlag, hat 320 Seiten und kostet 29,99 Euro. Ultra-energiereiche Radioblitze geben Astronomen seit Jahren Rätsel auf. Jetzt haben sie erstmals den Ursprung solch eines kosmischen Ereignisses dingfest machen können. Details in der ersten Meldung von und mit Lennart Pyritz.
Sie sind ein mysteriöses Phänomen mit ungeklärter Ursache. Schnelle Radioblitze oder Fast Radio Bursts. Nur Millisekunden andauernde Ausbrüche von extrem energiereicher Radiostrahlung von weit entfernten Quellen im All. Jetzt ist es erstmals einem internationalen Astronomenteam gelungen, den Ursprung eines einzelnen Radioblitzes zu lokalisieren. Demnach liegt der Entstehungsort von FRB 180924 in einer 3,6 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie im Sternbild Kranich, die etwa die Ausmaße der Milchstraße hat. Die Entdeckung wurde mit Hilfe des Australian Square Kilometer Array Pathfinder, kurz ASCAP, gemacht. Ein Radioteleskop mit 36 Antennen im mittleren Westen Australiens. Die Studie ist im Fachblatt Science erschienen.
Die Kondensstreifen von Flugzeugen fördern die Erderwärmung mehr als gedacht.
Sie tragen sogar mehr zur Erwärmung der Erde bei als das vom Luftverkehr freigesetzte Kohlendioxid. Der Hintergrund: In einigen Kilometern Höhe können sich aus den Kondensstreifen Cirruswolken bilden, die die Abstrahlung von Wärme ins All behindern. Jetzt schreiben zwei Wissenschaftlerinnen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Fachmagazin Atmospheric Chemistry and Physics, dass sich der Effekt in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken könnte. Die Autorinnen nutzten ein Modell, um die Klimaauswirkungen der künstlichen Wolken zwischen 2006 und 2050 zu vergleichen. Dabei berücksichtigten sie die prognostizierte Zunahme des Luftverkehrs, zu erwartende Veränderungen bei Antriebseffizienz und Rußausstoß sowie den fortschreitenden Klimawandel. Das Ergebnis? Der globale Beitrag der Kondensstreifenwolken zur Strahlungsbilanz wird bis 2050 um den Faktor 3 zunehmen.
Bei wissenschaftlichen Konferenzen sind es meistens die Männer, die sich trauen, Fragen zu stellen.
Das gilt selbst dann, wenn Frauen die Mehrheit der Zuhörerschaft bilden, wie ein Forschungsteam aus den USA im American Journal of Human Genetics berichtet. Das Team hatte über 4 Jahre die Beteiligung in Fragerunden auf 7 Genetikkongressen analysiert. Selbst wenn zu 70% Frauen im Auditorium seien, stellten sie nur 40% der Fragen, so eine der Autorinnen. Bei dieser Rate müssten 80-90% Zuhörerinnen im Raum sein, um auf eine gleichmäßige Verteilung der Fragen zwischen den Geschlechtern zu kommen.
Die Mondlandung jährt sich zum 50. Mal und deshalb hat die NASA ein historisches Kontrollzentrum originalgetreu renoviert.
Von dem Kontrollzentrum in Houston aus wurden vor 50 Jahren die ersten Menschen zum Mond dirigiert. Seit 1985 steht es unter Denkmalschutz. Jetzt hat es die NASA innerhalb von 6 Monaten komplett renoviert, einschließlich der noch vorhandenen Bedienungspulte und Bildschirme. Die weitere Einrichtung wurde originalgetreu nachgebaut, unter anderem Tapeten, Teppiche, Mülleimer, Regale und Aschenbecher. Heute soll das Apollo Mission Control Center bei einer feierlichen Veranstaltung wieder eröffnet werden.
Das Heimrecht im Rückspiel bringt Fußballmannschaften keinen Vorteil.
Es ist eine verbreitete Vorstellung, dass Teams in einem Wettbewerb mit Hin- und Rückspiel einen Vorteil haben, wenn das zweite Spiel im heimischen Stadion stattfindet. Im entscheidenden Match könnten so vertraute Kulisse und jubelnde Fans den Erfolg begünstigen. Die Studie eines belgischen Forschungsteams in den Applied Economics Letters widerspricht nun dieser Idee. Die Wissenschaftler hatten Begegnungen der Champions und der Europa League zwischen 2010 und 2017 untersucht, bei denen die Reihenfolge der Austragungsorte gelost wurde. Das Resultat? Ob ein Team zuerst das Heim- oder Auswärtsspiel bestritt, beeinflusste sein Weiterkommen in die nächste Runde nicht. Die Autoren verweisen darauf, dass es in der Vergangenheit auch Studien gegeben habe, die den Heimvorteil belegten. Eine Erklärung für die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung könne sein, dass der Heimspielbonus im Rückspiel in den vergangenen Jahren abgenommen habe.
Unter den Vorfahren heutiger Krokodile waren auch Vegetarier.
Diese Vermutung legt die Studie zweier US-Wissenschaftler im Fachmagazin Current Biology nahe. Sie haben die Zähne ausgestorbener Verwandter heutiger Krokodile untersucht, die im Erdmittelalter zur Zeit der Dinosaurier lebten. Die detaillierte morphologische Analyse weist den Autoren zufolge darauf hin, dass einige der Arten Pflanzenfresser waren. Unter den untersuchten Gebissen gäbe es auch solche, die es in ihrer Komplexität bezüglich Zahngröße und Form mit der heutiger pflanzenfressender Säugetiere aufnehmen könnten, so die Forscher.
Sternzeit, 28. Juni, die Mondprinzessin über dem Fuji. Etwa auf das Jahr 900 geht die Geschichte der Mondprinzessin Kaguya Hime zurück, eines der ältesten Märchen Japans. Demnach findet ein alter Bambussammler eines Tages in einem leuchtenden Strauch ein winziges Findelkind. Gemeinsam mit seiner Frau zieht er das Mädchen auf, das von unglaublicher Schönheit ist. Als Kaguya Hime erwachsen ist, finden sich viele Verehrer ein. Um die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten zu prüfen, stellt die strahlende Frau den 5 adligen jungen Männern schwere Aufgaben. Der erste soll die Steinschale des Buddha, der zweite einen Ast vom sagenhaften Baum aus Gold, Silber und Edelsteinen bringen. Der nächste muss einen Pelzmantel der Feuerratte finden und die beiden letzten das Juwel aus der Stirn eines Drachen und eine Muschel für leichtes Gebären heranschaffen. Nachdem alle gescheitert sind, arrangiert der Kaiser ein zufälliges Treffen mit Kaguya Hime im Wald. Doch die Frau weist ihn ab und verliert ihr Leuchten. Nach jahrelanger Einsamkeit verkündet Kaguya, dass sie aus einer Stadt auf dem Mond stamme und nun dorthin zurückkehre. In einem Wolkenwagen verlässt sie Japan und steigt zum Vollmond auf. Der Kaiser schickt eine große Armee auf den Berg, der dem Himmel sehr nahe ist. Dort werden die Hinterlassenschaften Kaguyas verbrannt. Ein Brief und ein Fläschchen mit dem Trank, der unsterblich macht. Bis heute leuchtet Kaguya des Nachts als Mondprinzessin im Trabanten der Erde. Und auf dem Berg Fuji, dessen Name reich an Kriegern und unsterblich bedeutet, raucht immer mal wieder das Feuer.
So viel für heute von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut ins Wochenende. Am Mikrofon war Ralf Krauter.